Guten Morgen. Schön, dass wir auch heute wieder einen Abschnitt aus dem Wort Gottes betrachten dürfen. Heute wird es sogar ein ganzes Buch sein. Ich habe nämlich heute mit euch vor, ein ganzes Buch anzuschauen und damit eine Predigtreihe zu starten. Und zwar ist es das Buch Maleachi. Normalerweise predigt man nicht erst über den Schluss eines Buches, bevor man dann eine Einführung da hinein macht. Wir haben vor ein paar Wochen uns den Schluss von dem Buch angeschaut. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es dann irgendwie doch noch weitergehen wird und wir da eine längere Reise durchmachen werden. Und ich dachte, bevor wir uns die einzelnen Abschnitte aus dem Buch genauer anschauen, wäre es hilfreich, einmal einen groben Überblick zu haben über das Buch. Was ist der Inhalt von dem Buch? Was ist das Anliegen? Was ist die Botschaft? Worum geht es? Warum hat Gott diesen Propheten geschickt? In welche Situation spricht er? All diese Fragen wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich habe vor der letzten Predigt schon kurz ein paar Sachen dazu gesagt. Vielleicht wird sich das eine oder andere wiederholen, aber so festigen sich Sachen und das ist in Ordnung. All diese Fragen helfen uns nämlich dann dabei, dieses Buch besser einzuordnen und zu verstehen. Wir werden heute deswegen noch keine Vers-für-Vers-Auslegung machen. Also ich werde nicht jeden einzelnen Vers erklären mit ganz vielen Parallelstellen oder so, sondern mein Ziel ist es einmal, wir schauen, ob Gott Gnade schenkt und wir es schaffen, durch das komplette Buch durchzugehen. Es sind nur 3 Kapitel und abschnittweise zu heben, was die Botschaft an dieser Stelle ist und wie es in das ganze Thema des Buches sozusagen reinpasst. Das ist heute der Plan, den ich habe. Damit es gelingt, wollen wir beten und wem es möglich ist, der darf jetzt noch einmal dazu aufstehen. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein heiliges Wort haben, diese Schrift. Das hast du eingegeben, das hast du aufschreiben lassen. Diese Botschaft hast du an einen Menschen, an Maleachi weitergegeben. Und dein Wort ist da und wir wollen darauf vertrauen, darauf bauen. Und ich möchte dich deswegen heute bitten, dass du dich durch deinen Heiligen Geist dazustellst, uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass wir deine Größe sehen in dem Buch, genauso aber auch deine Furchtbarkeit und dass wir gleichzeitig uns selbst erkennen, wie du uns in dem Buch siehst und beschreibst, damit wir dich umso mehr anbeten, Jesus. Schenk Gelingen bei dem Vorhaben, wir brauchen dich, wir können nichts ohne dich tun und das ist gut so. Amen. Was ist der Kontext, was ist die Situation von Maleachi? Aufgrund der Sünde des Volkes Israel führte der Herr das Volk ins Exil nach Babylon. Wir haben vor einiger Zeit in den Bibelstunden nochmal Daniel angeschaut. Wir kennen die Zusammenhänge von dem Buch Haggai, das haben wir uns über 2 Jahre in der Bibelstunde angeschaut. Gott führte sein Volk ins Exil nach Babylon. Er prophezeit es und sagt, wenn ihr mir untreu seid, wenn ihr weiter so in der Sünde lebt, dann werde ich euch verschleppen lassen in ein fremdes Land. Und ihr werdet einem anderen König, einem anderen Volk dienen müssen, weil ihr mir nicht gedient habt. Und Gott verheißt es, er verheißt gleichzeitig auch in Jeremia 29, Vers 10, dass das aber eine begrenzte Zeit sein wird von 70 Jahren. 70 Jahre lang soll die Gefangenschaft gehen und nach 70 Jahren verheißt er, dass er das Volk wieder zurückführen wird. Und 150 Jahre bevor das passiert, tut Gott sogar den Namen des Königs prophezeien, unter dem Israel den Auftrag erhält, wieder in das eigene Land zurückzugehen. Es ist der König mit dem Namen Kores in Jesaja 44, Vers 28. Gott sagt, übrigens in 150 Jahren wird es einen König geben, der genau so und so heißen wird und der wird wieder euch zurückführen lassen. Und genau das ist eingetroffen. Und so kommt das Volk wieder zurück in das verheißene Land. Sie erleben Gottes Treue zu seinen Verheißungen. Sie erleben zum einen, okay, wenn Gott sagt, es wird Gericht geben, dann gibt es Gericht. Wenn Gott sagt, es wird auch wieder Hoffnung geben, dann gibt es auch wieder Hoffnung. Wenn Gott sagt, ich werde euch wieder zurückführen, dann werde ich euch auch wieder zurückführen. Und sie erleben die Treue zu seinen Verheißungen. Circa 50.000 Juden kehren zurück. Wir können das in Esra und Nehemia nachlesen. Die Mauern werden wieder aufgebaut. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Da gibt uns Haggai einen Einblick. Und 515 vor Christus ist der Tempel fertig. Dieser zweite Tempel ist an dieser Stelle fertig. Und die Erwartungshaltung ist natürlich groß. Gott hat Verheißungen gegeben, Gott hat sie erfüllt, jetzt sind wir da, Wir haben den Tempel aufgebaut, die Mauern stehen auch wieder, wir sind jetzt hier in unserem Land. Was passiert? Kommt jetzt diese verheißene Segenszeit, die Gott prophezeit hat? Circa 100 Jahre später, nach der Tempeleinweihung, ist Maleachi. Also circa 400 Jahre vor Christus. Und wir haben uns vor der letzten Predigt angeschaut, dass die Situation alles andere ist als erwartet. Die Situation ist nicht voller Segen von einem Volk, das dem Herrn mit ganzem Herzen dient und ihn liebt, sondern die Situation unter dem Volk Israel im verheißenen Land ist gottlos. Das Volk Israel ist gottlos. Wir haben uns angeschaut, dass der Tempeldienst halbherzig gemacht wurde. Ja, der Tempel war aufgebaut. Man hat geopfert, man hat Gott gedient, Gott gesungen. Aber Gott sagt, bringt reine Tiere und die bringen das Kranke. Gott sagt, dient allein mir und tut das, was mir gefällt. Der Mensch macht genau das Gegenteil. Und wieder einmal wird deutlich, der Mensch will Gott nicht dienen. Gott ist treu und er führt sie zurück. Aber wenn er sie auf sich alleine gestellt lässt, dann ist die Situation nach dem Exil genauso gottlos wie davor. Wir befinden uns eigentlich in Maleachi in einer Situation, die genauso war, als Gott Israel nach Babylon verschleppt hat. Wir sind genau an dem gleichen Punkt. Es geht in dem Buch sogar so weit, dass die Menschen sagen, wo ist denn der Gott des Gerichts? Gott macht doch gar nichts. Knapp über 100 Jahre später, nachdem ganz Jerusalem verbrannt wurde, viele Männer getötet und verschleppt wurden, ist die Frage, Gott macht doch gar nichts. Wo ist Gottes Gericht? Es geht noch weiter und sie sagen, es gibt keinen Unterschied, ob du Gott dienst oder nicht. Es ist voll egal. Es ist voll egal, ob du ein Leben führst und Gott liebst und zu seiner Ehre leben willst oder ob du einfach machst, was dir gefällt. Das ist voll egal. Guck dir die Gottlosen an. Guck dir die Menschen an, die nicht in die Kirche gehen, die nicht an Jesus glauben. Denen geht's doch gut. Und wisst ihr was? Es passiert gar nichts. Gott schläft, Gott ist tot. Gott wird nicht richten. Das ist die Situation zur Zeit Maleachi, nach dem Exil. Und in diese Situation schickt Gott diesen Propheten, den Propheten Maleachi. Für die einigen, mich eingeschlossen, bevor ich mich mit dem Buch etwas mehr auseinandergesetzt habe, wirkt das Buch eher etwas unscheinbar. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wie zum Beispiel Jesaja, hier 66 Kapitel, volle Fülle an Herrlichkeit, unglaublich viele Verheißungen über Jesus, Jesaja 53 und all diese ganzen Sachen. Maleachi war für mich, das ist auch nicht wie Daniel, so krasse Geschichten in der Löwengrube oder in dem Feuerofen. Ist auch irgendwie nicht wie Jona, da dieser bockige Prophet, der irgendwie nicht gehen will, dann aber doch geht, sich dann darüber aufregt, warum er keinen Schatten hat und dem das lieber wäre, dass er Schatten hat und eine ganze Stadt verbrannt wird, ist irgendwie anders, ist nicht so bekannt, auch unter den kleinen Propheten Maleachi. Aber was dieses Buch so besonders macht, ist seine Stellung im biblischen Kanon. Was das Buch so besonders macht, ist seine Stellung im biblischen Kanon. Es ist der letzte Prophet, der auftritt, bevor Gott 400 Jahre lang still ist. Die komplette alttestamentliche Offenbarung, das hier, hat Gott bereits gesagt. Und dann kommt nur noch einer. Und dann kommt Jesus Christus und dann geht es in Erfüllung. Und da stellt sich doch eigentlich die spannende Frage, okay, was sagt Gott? Was lässt er verkündigen? Was wird Gott wichtig sein? Was hält er für wichtig, dass er seinem Volk sagt, auch angesichts dieser gottlosen Situation? Wie reagiert Gott darauf? Und für viele ist das Buch Maleachi, wenn man es erstmal durchliest, überfliegt, dann eher so, okay, Gott zeigt halt auf, was gerade nicht so gut läuft und macht nochmal deutlich, wie es eigentlich laufen sollte. Also eigentlich sollte der Tempeldienst so und so laufen, der Mensch sollte eigentlich das und das tun, aber er macht es halt nicht und jetzt, bitte liebes Volk, bitte liebe Menschen, macht es doch anders. Das ist so, oder kann schnell der Eindruck kommen, wenn man das Buch liest. Aber das ist nicht der Fall. Ich will mit euch auch auf den Grund gehen, warum zeigt Gott diese Dinge auf, die nicht richtig laufen? Eigentlich erwartet man doch als letzten Prophet, bevor Jesus kommt, ist da nochmal voll krass, hey übrigens, der Messias kommt bald und denkt an die Sachen, die ich schon davor erzählt habe, denkt, was ich davor getan habe und bald kommt der Messias. Eigentlich erwartet man so eine Haltung. Viele übersehen das und sehen nur, dass halt der Gottesdienst nicht so gut läuft. Aber wir werden sehen, dass beide Dinge in dem Buch enthalten sind. Das macht das Buch so besonders, seine Stellung. Es sind drei große Linien, die sich durch das Buch ziehen. Drei große Dinge, an die Gott erinnert. Die erste Sache ist die folgende. Seine Größe als König. Seine Größe als König. Damit hängt zusammen seine Liebe zu seinem Volk. Dass er als König ein Retter ist. Dass er als König sein Volk reinigen wird. Die zweite Sache ist seine Furchtbarkeit als Richter. Die zweite Sache, an die Gott durchweg in dem Buch erinnert, sagt, es ist ein Unterschied, ob ein Mensch mir dient oder mir nicht dient. Es ist ein Unterschied, ob ein Mensch gerecht vor mir steht oder ungerecht. Nämlich wird es ewige Konsequenzen haben. Ich werde richten und ich bin zornig und ich hasse die Sünde und den Sünder. Beide Sachen. Also erstens seine Größe, seine Furchtbarkeit als Richter und der dritte Punkt ist die Gottlosigkeit und die Sündhaftigkeit des Menschen. Diese drei große Themen ziehen sich durch das Buch und das ist das Thema des Buches. Ich habe es so formuliert: Gottes Größe im Erschaffen eines geheiligten Volkes, seine Furchtbarkeit im Erweisen seines Gerichts angesichts der Gottlosigkeit der Menschen. Das ist ein bisschen lang. Seine Größe, seine Furchtbarkeit und die Gottlosigkeit der Menschen. Und es macht Malachi auf unterschiedliche Art und Weise. Es ist von der Literaturart ein ganz besonderes Buch, weil es 6 Abschnitte hat, die wie eine Diskussion zwischen Gott und Mensch sind. Also Gott sagt zum Beispiel, ich habe euch geliebt, und dann kommt eine Gegenfrage, ja, worin hast du uns geliebt? Oder Gott sagt, übrigens, ihr verunreinigt meinen Altar, und der Mensch sagt, ja, worin machen wir denn deinen Altar unrein? Also das ganze Buch ist in 6 Abschnitten aufgeteilt, wie so ein Disput, so ein Streitgespräch zwischen Gott und Mensch. Und es ist eigentlich so das einzige Buch in der Art, das wir in der Bibel haben. Also, womit beginnt Gott? Ich habe schon erwähnt, dass es die Gottlosigkeit sich durchzieht, das haben wir vor der letzten Predigt stark angeschaut. Aber es beginnt mit Vers 1, Malachi 1, Vers 1 bis 5. Ich möchte es einmal vorlesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe. Wenn Edom, das sind die Nachfahren Esaus, wenn Edom spricht, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen. Sie werden bauen, ich werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, dem der Herr in Ewigkeit zürnt. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen, groß ist der Herr über das Gebiet Israels hinaus. So beginnt das Buch. Und wir müssen das im Hinterkopf behalten. Was kommt vor der Gottlosigkeit des Menschen? Gottes Liebe. Das Erste, woran Gott in diesem Buch erinnert, ist seine Liebe. Seine Liebe zu seinem erwählten Volk. Dafür steht Jakob. Seine Liebe zu seinem erwählten Volk. Er sagt, ich habe euch geliebt. Ich habe Jakob geliebt. Jakob habe ich geliebt. Mein Volk habe ich geliebt. Und Gott erinnert angesichts dieser Situation in der Menschheit, dass er ein Volk hat, egal wie die Situation gerade ist. Mein Volk liebe ich mit einer ewigen rettenden Liebe. Es ist noch nicht alles vorbei. Ja, die Situation ist genauso wie bevor ich euch eigentlich ins Gericht, ins Exil nach Babylon geführt habe. Aber ich habe ein Volk. Ich habe ein Volk, das mir gehört und dieses Volk liebe ich. Gleichzeitig erinnert Gott von Anfang an des Buches an diesen Unterschied. Es gibt Gerechte, es gibt Ungerechte, es gibt Gläubige, Ungläubige, Gottesfürchtige, Gottlose. Es gibt Geliebte, die zu seinem Volk gehören und es gibt Gehasste, die nicht zu seinem Volk gehören. Es gibt Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören und die stehen unter seinem Hass. Ich habe Jakob geliebt, Vers 2 und dann Vers 3, Esau aber habe ich gehasst. Esau und Edom. Edom, das habe ich schon gesagt, das ist das Volk, das aus Esau, aus Esau entstanden ist, steht in der Schrift für die Gottlosen. Und das sieht man auch an der Bezeichnung. Wie bezeichnet er das Volk Edom? In Vers 4 am Ende: Gebiet der Gottlosigkeit. Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, dem der Herr in Ewigkeit zürnt. Also wir sehen hier ein Volk, wir sehen hier Jakob, das geliebt ist. Und ich sage vor Grundlegung der Welt, wir werden es in der Einzelauslegung sehen, das geliebt ist und das zu Gott gehört. Und dann gibt es noch alle anderen Menschen, die zu Edom gehören. Das sind die Gottlosen und da gehört jeder Mensch dazu. Jeder einzelne Mensch ist ein Gottloser. Und diese Gottlosen stehen unter Gottes Hass. Wenn wir uns die Stellen genauso anschauen, werden wir sehen, die Formulierung, Gott hasst die Sünde, ist zu kurz gegriffen. Gott hasst, wer ihn hasst. Gott hasst die Sünder, genauso wie die Sünde. Das werden wir uns genauer anschauen. Und darunter stehen alle anderen Menschen als Gottlose. Und diese Gottlosen, diesen zürnt Gott in Ewigkeit. Schon hier auf der Erde und wenn sie tot sind, in der Hölle, in alle Ewigkeit. Liegt auf Jakob der Zorn? Nein. Über Jakob heißt es hier nur, dass sie geliebt sind. Wer zu Gottes Volk gehört aus Glauben, steht nicht unter dem Zorn Gottes, sondern allein unter seiner Liebe. Weil Gott aus Liebe zu Jakob, zu seinem Volk, seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, den er unter diesen Zorn gestellt hat. Deswegen steht Jakob nicht unter dem Zorn, weil ein anderer, der verheißene Same, das, was Gott beschrieben hat, Jesus Christus, diesen Zorn auf sich genommen hat. Deswegen steht Jakob als geliebtes Volk nicht unter dem Zorn. Wird Jakob als Gottloser bezeichnet? Auch nicht, weil Gottes Liebe ihn umhüllt, weil Gottes Liebe ihn heilig spricht und ihn rein macht. Und wenn Gott Jakob anschaut, dann sagt er, das ist mein geliebtes Volk. Jakob und du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, eigentlich sind wir genauso gottlos wie Esau, wie alle anderen Ungläubigen und wir waren Feinde Gottes. Aber weil wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, umhüllt Gottes Liebe dich und mich und er sagt nicht Gottloser zu dir, sondern Heiliger. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Allein wegen der Liebe Gottes. Gottes Liebe steht vor deinem und meinem Versagen. Deswegen beginnt Gott in diesem Buch mit der Liebe, weil die vor dem Negativen, vor der Sünde, die in dem Buch beschrieben ist, steht. Gottes Liebe vor Grundlegung der Welt zu seinem Volk. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du zu diesem Volk. Und dann weißt du, der einzige Grund, warum du dazugehörst, ist, weil Gott dich, bevor du geboren wurdest, bevor du Gutes und Böses getan hast, dich geliebt hat und aus Liebe dich zu sich gezogen hat, dir Buße und Glaube geschenkt hat und gesagt hat, du bist Jakob, dich habe ich lieb, du gehörst zu mir. Das ist der einzige Grund, nur aus Liebe Gottes. Und diese Liebe ist größer als alles andere. Es geht in diesem Abschnitt so schnell, dass man es liest und sich denkt, boah krass, also Gott hasst Menschen, Gott hasst Esau und man fängt an, über Dinge sich zu ärgern und zu diskutieren und verliert all die Schätze, die ich gerade gesagt habe. Man fängt an zu diskutieren und Erwählung, ja, nein, dies, das und man verliert den Schatz. Man verliert den Schatz. Habt Acht darauf, wenn ihr in der Schrift an solche Stellen stoßt, dass ihr euch nicht darüber ärgert, über Dinge, die wir noch nicht verstehen können, sondern dass ihr das seht, was Gott geschrieben hat und euch über die Liebe freut. Über die Liebe freut. Gott beginnt mit der Liebe. Und das ist die Thematik. Gott sagt nicht, hier Erwählung. Gott sagt Liebe. Erwählung ist Liebe. Liebe. Vers 5. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen. Groß ist der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Gott hat im gesamten Buch mehr als das Volk Israel im Blick. Er hat die ganze Welt im Blick. Über das Gebiet Israels hinaus. Groß. Groß in seiner Liebe. Als Retter für sein Volk. Aber genauso groß in seinem Zorn über die Gottlosen und in seinem Gericht. Die Größe Gottes in seiner Liebe und in seinem Zorn. Beide Sachen. Und erst dann, nachdem dieser Abschnitt zu Ende ist, kommt es zu der Sündhaftigkeit. Und allein die Tatsache, dass Gott nicht gleich damit anfängt, den Menschen aufzuzeigen, wie er ist, sondern erstmal mit sich selbst anfängt und mit seiner Entscheidung, ist pure Gnade und Liebe. Pure Gnade und Liebe. Der zweite Abschnitt geht von Kapitel 1, Vers 6 bis Kapitel 2, Vers 9. Und der zweite Abschnitt beschreibt das Versagen der Priester. Ich lese vor, Vers 6 bis 8. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine Ehre? Gott ist Vater, Gott ist Schöpfer aller Menschen. Wenn er das ist, wo ist seine Ehre? Wo wird er verherrlicht? Wo wird er geehrt? Wo wird er in den Mittelpunkt gestellt? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Ich bin Gott, warum fürchtet ihr mich nicht? Warum habt ihr keine Angst vor mir? Wisst ihr nicht, dass ich in der Lage bin, zu retten und zu verderben, zu richten und gerecht zu sprechen? Wisst ihr das, dass ich in der Lage bin, zu lieben und zu hassen? Wenn ich Gott als Schöpfer bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Es ist eigentlich erschreckend, dass angesichts dessen die Priester und das Volk den Namen nicht einfach nur nicht ehren, sondern verachten. Sie spotten über den Namen Gottes. Und jetzt kommt wieder diese Reaktion und doch spricht, womit haben wir deinen Namen verachtet? Und jetzt sagt Gott, dir unreines Brot auf meinem Altar darbringt und doch spricht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und wenn ihr Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es nichts Böses. Wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, so ist es nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter dar. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder Rücksicht auf dich nehmen, spricht der Herr der Herrscharen. Gott sagt, gib mir das Beste. Gib mir reine Tiere, opfert sie. Und sie geben das Kranke, das Schwache, das Blinde, das, was einen nichts kostet. Das, wo es einem nichts wehtut, wenn man es Gott gibt. Das, wo leicht ist, Gott abzugeben, das geben sie und sagen, wo ist eigentlich dabei das Problem? Wo ist eigentlich dabei das Problem, dass ich das Beste meines Lebens für mich behalte und Gott morgens die 2 Stunden am Sonntag opfere und den Rest der Woche für mich behalte? Wo ist dabei eigentlich das Problem? Sie verachten Gott, sie spotten über ihn. Und den Priestern mangelt es an Ehrerbietung und Furcht vor Gott. Und Gott macht etwas deutlich, und zwar in Vers 9. Und nun fleht doch Gott an, dass er uns gnädig sei. Dass er uns gnädig sei, das ist es, was der Mensch braucht, Gnade. Weil er nicht genügt, weil das, was er macht, Gott nicht gefällt. Der Mensch braucht Gnade, denn das Urteil Gottes ist, Vers 9, von eurer Hand ist das geschehen, wird er um euretwillen Rücksicht nehmen, spricht der Herr der Herrscharen. Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündet. Es wäre besser, wenn ihr gar keinen Gottesdienst macht, als den, den ihr macht. Es wäre besser, dass du einfach klar hinstehst und bekennst, nein, ich glaube nicht an Jesus Christus und ich möchte nicht mein Leben für ihn leben. Das wäre besser für dich, als wenn du ein Heuchler bist. Sonntags zur Kirche gehst, aber unter der Woche in deinem Leben nichts zur Kenntnis, dass du Jesus Christus verherrlichst. Es wäre besser, wenn diese Menschen einfach aufhören würden, das zu heucheln. Das ist Gottes Urteil darüber. Und wir kennen es in der Offenbarung. Ihr seid weder kalt noch warm. Ihr seid lau. Ich hasse das. Gott sagt, ich hasse das. Sei entweder für mich oder sei nicht so ein Heuchler und bekenne doch, dass du klar gegen mich bist, als so zu tun, als ob. Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündet. Euer Gottesdienst ist vergeblich, es nützt euch rein gar nichts. Und jetzt kommt das Urteil. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an. Ihr gefällt mir nicht und das, was ihr tut, gefällt mir auch nicht. Beides nichts. Es ist Gott nicht wohlgefällig. Und deswegen braucht der Mensch Gnade, damit er nicht das bekommt, was er verdient hat, sondern Gott anflegt, dass du mir gnädig bist und einsieht, Gott, ich bin so, ich gefalle dir nicht. Und das, was ich tue, das gefällt dir auch nicht. Ich brauche deine Vergebung und deine Gnade. Das macht Gott in Maleachi ganz am Anfang deutlich. Der Mensch ist ungenügend, mangelhaft. Aber Gott ist größer als das. Er hat ein Volk, das er liebt, und schaut mal, was er in Vers 11 verheißt. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, und jetzt in manchen Übersetzungen steht, ist mein Name groß unter den Nationen. In anderen Übersetzungen steht, soll mein Name groß sein unter den Nationen. Und in meiner Übersetzung steht, wird mein Name groß sein. Alle drei Sachen sind wahr. Erstens, Gottes Name ist groß. Egal, was der Mensch tut, denkt oder macht oder glaubt. Gottes Name ist groß. Er ist der Schöpfer und er wird verherrlicht, ob durch Gericht oder durch Rettung. Gleichzeitig soll sein Name groß sein und er verheißt es, er wird groß sein. Er wird groß sein. Ich werde dafür sorgen. Ich kämpfe um meinen Namen. Ich werde zeigen, dass meine Liebe größer ist als die Sündhaftigkeit der Menschen und dass ich in der Lage bin, ein Volk zu bereiten, das mich liebt und das mich verherrlicht. Ich bin größer als der Mensch. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Und an jedem Ort, nicht nur in Israel, die ganze Welt ist im Blick, wird geräuchert, dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Davor sagt Gott, ihr bringt unreine Sachen, ihr bringt das kranke Lahme. Jetzt sagt er, es wird die Zeit kommen, da wird man reine Sachen bringen. Und es wird die Menschen selber sein. Unser ganzes Leben soll ein Opfer für Gott sein. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Das werden wir uns innerhalb von dem Buch noch genauer anschauen. Und Gott wird Menschen reinigen, damit sie sich selbst Gott wohlgefällig darbringen und nur ihm und nicht gleichzeitig auch der Welt und was in der Welt ist. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr, der Herrscher. Gott ist groß, Gott ist groß. Vers 14. Verflucht sei, wer betrügt, während ein männliches in seiner Herde ist und wer gelobt und dem Herrn ein verdorbenes opfert. Also da gibt es Menschen, die haben eigentlich was Besseres und die sagen, ja, ja, ich will dir alles geben. Und dann geben sie ihm aber doch das Schlechte. Das hat Konsequenzen. Gott sagt, verflucht sei, wer das tut. Fluch heißt Gericht. Es hat Konsequenzen, ob du Gott dienst, ob du an Jesus Christus glaubst und dadurch gerecht bist, oder ob du gottlos bist und unter seinem Zorn stehst. Es hat Konsequenzen. Und jetzt kommt der Schlüsselvers im gesamten Buch Maleachi. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist furchtbar unter den Nationen. Dieser Vers fasst beide Seiten aus dem Buch wunderbar zusammen. Gottes Größe als König und seine Furchtbarkeit als Richter. Dass Gott ein großer König ist, hat Vor- und Nachteile. Es kommt darauf an, als welcher Seite du stehst. Wenn es dein König ist und wenn du Teil von seinem Reich bist, dann ist das extrem gut, dass Gott der große König ist, weil er für dich kämpft. Weil dieser König dich liebt und da dich nichts aus seiner Hand entreißen kann. Er ist der größte König von allen. Er ist größer als der Teufel, als die Welt, als sonst irgendetwas anderes. Nichts kann uns aus seiner Hand entreißen. Ein großer König, das ist gut. Er ist ein Gott, ein großer König, der größer ist als die Sünde, der Menschen reinmachen kann. Aber dass Gott ein großer König ist, kann genauso schlecht sein. Wenn du nämlich sein Feind bist, ist er auch größer als du. Wenn du Feind von diesem König bist und nicht Bürger von seinem Reich bist, dann stehst du unter dem Zorn von diesem König und er wird dich vernichten, weil er größer ist als du. Dass Gott ein großer König ist, ist gut und schlecht. Es kommt darauf an, auf welcher Seite du bist. Aus Glauben dürfen wir auf seiner Seite sein. Maleachi macht noch etwas deutlich. Was ist der Ursprung der Sünde von diesem falschen Gottesdienst? Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Und nun, ihr Priester, an euch ergeht dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Scharen, Herr der Herrscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Woraus entsteht Gottesdienst oder Götzendienst? Aus dem Herzen. Dein Leben offenbart, welchem Gott dein Herz dient. Dein Leben offenbart, welchem Gott dein Herz dient. Und deswegen spricht Maleachi, spricht Gott hier das Herz an und sagt, nehmt es euch zu Herzen. Nehmt es euch zu Herzen. Aber die Reaktion des Menschen ist, dass er es nicht zu Herzen nimmt, sondern Gott muss das Herz verändern und weich machen. Das hat Konsequenzen, dass er verflucht. Und jetzt kommt Vers 3. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue euch Mist in das Angesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. In anderen Übersetzungen steht Kot. Eigentlich trauen wir uns nicht einmal so zu sprechen. Gott darf das. Gott darf das und das steht in seinem Wort. Und er sagt, wisst ihr, den Kot, den Mist eurer Feste, den werde ich den Gottlosen ins Gesicht schütten und ich werde euch übrigens auch dorthin tragen. Das ist eine Beschreibung von Gericht. Das ist eine Beschreibung von Gericht, von einem gerechten Gericht. Gott ist in allem, was er macht, gut und gerecht. Und er darf das sagen und er darf es machen. Was ist sein Fazit zu den Priestern? Kapitel 2, Vers 7 bis 9. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und das Gesetz sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele Strauchen gemacht im Gesetz. Ihr habt den Bund Levis zerstört. Das ist sein Fazit. Ihr seid abgewichen vom Weg, vom richtigen Weg. Ihr habt viele Strauchen gemacht im Gesetz. Nicht nur einen, nicht nur ein paar, sondern viele. Und ihr habt den Bund Levis zerstört. Den Bund Levis, also dieses Priester, dieses levitische Priestertum. So habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und niedrig gemacht. In dem Maß, wie ihr meine Wege nicht bewahrt und ihr Person anseht beim Gesetz. Gottes Fazit über die Priester ist, sie haben versagt. Und er beginnt bei den Priestern. Warum? Die Priester sollten das Volk repräsentieren. Sie waren die Mittler zwischen Gott und Mensch. Sie sollten für das Volk die Opfer darbringen. Sie sollten für das Volk zu Gott flehen, Gott loben. Wenn die Priester schon so sind, wie ist dann erst das Volk? Sie haben versagt. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Indem Gott auf das Versagen der Priester hinweist, hat er mehr im Blick, als einfach nur darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt ihr Verhalten ändern sollen. Sondern er hat im Blick, dass ein komplettes neues Priestertum kommen soll. Wenn das levitische Priestertum versagt hat, was braucht es? Ein neues, ein besseres, einen besseren Hohenpriester. Jesus Christus, Priester nach der Weise Melchisedeks, nicht nach dem levitischen Priestertum. Und Gott macht dadurch und in Malachi indirekt deutlich, die Priester haben versagt, das levitische Priestertum hat versagt, es braucht etwas Besseres, ein anderes. Jesus Christus, den guten, den heiligen Hohenpriester, der komplett rein ist, ohne Sünde, höher als die Himmel, den braucht es. Wenn Gott sagt, dass Gott kein Wohlgefallen an den Menschen hat und an ihren Opfern, was kommt auf? Es braucht einen Menschen, an dem Gott Wohlgefallen hat. Es braucht ein Opfer, an dem Gott Wohlgefallen hat. Wer ist das? Wer ist der Mensch, an dem Gott Wohlgefallen hat? Jesus Christus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem mich Wohlgefallen hat. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da in den Köpfen vorging, als diese Stimme vom Himmel kommt und das über Jesus sagt. Im kompletten AT wurde das nicht über einen Menschen gesagt. Allein aus Glauben waren sie ihm Wohlgefallen, nicht weil sie sündlos waren. Und da ist ein Mensch, der muss nicht mal glauben und er ist gerecht vor Gott. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem mich Wohlgefallen hat. Als Jesus am Kreuz stirbt und sein Leben hingibt, ist es das Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Und so macht Maleachi in all diesen Punkten, wo er das Negative aufzeigt, deutlich und soll Sehnsucht wecken nach einem Besseren, nach etwas Neuem. Das komplette Buch, wenn man es liest und all dieses Urteil Gottes über die Situation liest, da muss im Herzen aufkommen, was ändert das? Es braucht was Neues. Wenn Gott sagt, euer Herz ist unrein, was braucht es? Ein neues Herz, ein reines Herz. Wenn Gott sagt, ihr habt das Gesetz kaputt gemacht, ihr lebt nicht nach dem Gesetz, es braucht ein neues Gesetz, das Gesetz Christi. Wenn Gott sagt, das Volk ist unrein und es dient mir nicht, es braucht ein reines Volk, ein heiliges Volk, das mir dient. Und das zieht sich durch das komplette Buch. Wenn ihr das, was ich gerade gesagt habe, behaltet, im Hinterkopf behaltet, beim Studium, dann wäre es wunderbar. Ich habe über ein halbes Jahr gelesen, bis gestern Abend mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht hat. Es muss Sehnsucht nach Gott wecken, Sehnsucht nach etwas Neuem, Besseren, nach dem neuen Bund in Jesus Christus. Dafür ist Maleachi da. Das ist seine Stellung im Kanon. Wenn der Gottesdienst aus eigenen Werken nicht funktioniert, dann braucht es Gottesdienst in der Kraft des Geistes. Und das wird in diesem Buch deutlich. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Vielleicht schon, naja. Und was wir in Jesus haben, haben wir aus Liebe. Das ist die Grundlage dafür, für das, was Gott schenkt. Und am Kreuz treffen sich Zorn und Liebe, beides. Und diese Liebe offenbart, dass der Zorn nicht dich und mich trifft, sondern seinen Sohn. Das ist die Botschaft, auf die Malachi hinweisen soll und diese Sehnsucht wecken soll im Herzen, damit, wenn Jesus kommt, alle wissen, jetzt ist das Bessere, jetzt ist das Neue da. Der dritte Abschnitt geht von Kapitel 2, Vers 10 bis 16. Und es ist nicht einfach nur so, dass die Priester versagen, sondern dass das ganze Volk untreu ist. Alle Menschen sind schuldig vor Gott, Priester und Volk. Und ich lese Vers 10 bis 12. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum, also hier haben wir wieder dieses, Gott ist in gewisser Weise Vater aller Menschen, weil er alle geschaffen hat. Aber er ist rettender, liebender Vater in Ewigkeit, nur über die Menschen, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos, einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Das Volk bricht den Bund immer und immer wieder. Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Und was haben sie getan? Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Und Gott sagt, ihr sollt mir ein heiliges, reines Volk sein. Deswegen heiratet nur Menschen, die auch aus diesem Volk sind. Dadurch macht ihr etwas deutlich, ihr dient allein mir. Das Volk hat was anderes gemacht. Das Volk hat auch Ehepartner aus anderen Völkern genommen, die Götzen gedient haben. Und Gott sagt, macht es nicht. Ihr tut das Heiligtum, das ich liebe, entweihen. Und in der Bibel, dieser Ehebruch, diese Scheidung oder dieses Vermählen mit anderen Menschen aus anderen Völkern, das steht oft sinnbildlich für den Götzendienst. Gerade in Jeremia wird es oft beschrieben, dass Gott sagt, mein Volk treibt Hurerei und Ehebruch mit Stein und Holz. Und bringt es als Beispiel dafür, um zu zeigen, hey, sie dienen nicht allein mir. Und wieder, dein Leben offenbart, was im Herzen ist. Das Herz des Volkes ist unrein. Woran wird es deutlich? An unreinen Beziehungen. An unreinen Beziehungen, dass sie das Heiligtum des Herrn entweihen. Und was ist da wieder die Konsequenz? Vers 12. Der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten. Jemand, der so lebt, hat keinen Anteil am Volk Gottes. Gottes Volk besteht aus Gereinigten, Geheiligten, die ihre Sünde einsehen und nicht sündigen wollen. Den Wachenden und den, der einen Laut von sich gibt, und den, der dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Es ist, wenn du in Sünde lebst, kann dich dein eigenes Opfer nicht retten. Deswegen sagte Gott, ich werde den Mann, der so etwas tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, egal, ob er mir Opfer darbringt. Du kannst Gottesdienst feiern, so viel du willst. Das macht dein Leben nicht rein und heilig. Allein Jesus Christus macht es. Gleichzeitig, du kannst bekennen, dass du Christ bist und Christus liebst, so viel du willst. Dein Leben macht deutlich, ob du es tust oder nicht. Dein Leben macht deutlich, ob du zu diesem geliebten Volk gehörst oder nicht. Sonntagmorgen 2 Stunden ist einfach. Es ist auch richtig einfach, auf der Kanzel was zu sagen. Los geht's, wenn ich nachher zu Hause bin, bei meinen Eltern, bei meinem Bruder, bei meiner Frau. Dann zeigt sich, ob ich Gottesdienst lebe oder nicht. Nicht, was ich hier vorne sage. Und das ist bei jedem so. Ob man Lieder singt, ob man irgendwelche Dienste macht in der Gemeinde, ob man freundlich begrüßt, was weiß ich. Es zeigt sich im Leben. Gottesdienst zeigt sich im Leben. Ein weiteres Beispiel, das Gott in diesem Abschnitt über das Volk macht, ist eben auch die Ehescheidung. Und er sagt, es wird nicht nur deutlich durch unreine Beziehung, sondern auch durch die Ehescheidung, durch Treulosigkeit, dass ihr eurem Partner nicht treu seid. Und Gott sagt, ich hasse die Ehescheidung. Ab jetzt kommt der vierte Abschnitt, Malachi Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 5. Ab jetzt beginnt Gott aufzuzeigen, was er tun wird, um sein Volk zu verändern und zu reinigen. Und schaut die Ausgangssituation wieder an, Vers 17 in Kapitel 2. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht, womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, Jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn und an ihnen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott? Ach, danke schön. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Das ist das, was ich vorhin in der Einleitung erwähnt habe. Gott liebt doch alle Menschen. Gott hat doch alle Menschen lieb. Gott wird doch keinen Menschen in die Hölle werfen oder ihn richten. Gott ist doch kein so grausamer Gott. Gott ist doch der liebende Vater im Himmel. Wir kennen diese Aussagen. Das ist das, was das Volk spricht. Und Gott sagt, nein, das stimmt nicht. Ihr fragt, wo der Gott des Gerichts ist, passt auf, der Gott des Gerichts wird kommen. Er kam schon einmal. Aber Gottes Reaktion darauf zeigt wieder seine Größe. Gott wäre gerecht, wenn das Buch hier aufhört und das Nächste, was wir wissen würden, die ganze Menschheit wurde vernichtet. Gott wäre komplett gerecht, Gott wäre gut, er dürfte das machen. Aber schaut mal, wie Gott reagiert. Sie fragen Gott, oder sie sagen Gott, du bist tot, du machst gar nichts. Jetzt sagt Gott, doch, ich werde etwas machen. Und zwar folgendes, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Das ist die Stelle, die viele aus Malachi kennen. Das ist Johannes der Täufer, der hier prophezeit wird. Gott sagt, nicht einfach nur ich werde kommen, sondern ich liebe euch so arg, ich werde sogar einen Menschen schicken, der euch nochmal daran erinnern wird, dass ich komme. Und plötzlich, es geht weiter, wird zu seinem Tempel kommen, wer? Der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Gott sagt, ich selbst werde kommen. Und es wird spannend zu sehen, okay, wer ist der Engel des Bundes? Wo taucht er in der Bibel auf? Und es gibt nur eine Parallelstelle, eine Stelle in der Bibel, wo nochmal dieses Wort vorkommt, Engel des Bundes. Das werden wir anschauen. Aber Gott sagt, ich selbst werde kommen. Ich selbst werde auf diese Erde kommen, in Jesus Christus. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Vers 2, und was wird er machen? Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und wird wen reinigen? Die Kinder Levi reinigen und sie läutern, wie das Gold und wie das Silber. Welche Konsequenz wird das haben? So dass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit. Was verheißt Gott? Ich werde kommen und mein Volk reinigen. Und das hat begonnen, als Jesus Christus bei seinem ersten Kommen auf die Erde gekommen ist. Er hat begonnen, sein Volk, seine Menschen zu reinigen, zu läutern. Nicht zu vernichten, zu reinigen, zu läutern. Interessant ist, in Vers 3 steht, und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Also normalerweise steht man, wenn man arbeitet. Also ich weiß nicht, welcher Goldschmied sitzt, während er das tut. Warum heißt es, er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen? Er wird herrschen. Er wird herrschen. Sitzen, Jesus setzte sich zu Rechten des Thrones Gottes. Er wird herrschen. Ich bin ein großer König, sagt Gott in Malachi. Jesus Christus wird kommen, wird den Tod sterben, wird auferstehen und sich zu Rechten Gottes setzen. Und was beginnt er dann? Seine Gemeinde zu bauen. Und was bedeutet das? Dass er Menschen aus der Welt nimmt, sie reinigt, sie poliert, sie verändert, ihnen Glauben und Buße gibt und ihnen Liebe zu ihm schenkt. Und das wird hier in Malachi verheißen. Vers 4, dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters her und wie in den Jahren der Vorzeit. Dann, nur dann, wenn Gott den Menschen reinigt, kann Gottesdienst gelebt werden, der ihn verherrlicht. Das Buch endet und geht weiter, ich versuche etwas schneller zu machen, mit dem fünften Abschnitt. Das geht von Kapitel 3, Vers 6 bis 12, Aufruf zu Buße und die Kennzeichen der Buße. Und zwar gibt Gott in Vers 6 nochmal einen Trost. Ich, der Herr, verändere mich nicht und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht verändert werden. Ihr werdet nicht vernichtet werden. Ja, da ist die Übersetzung an dieser Stelle unterschiedlich. Ihr werdet nicht vergehen, ihr werdet nicht verändert werden. Der Zorn Gottes steht allein über die Gottlosen, nicht über Jakob. Jakob wird nicht vernichtet werden. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hast du kein Gericht mehr zu erwarten, keinen Zorn, sondern Gott tröstet in Malachi genauso sein Volk und sagt, ihr werdet mir zum Sondereigentum sein, so heißt es dann in Vers 17, zum besonderen Eigentum. Auf euch werde ich aufpassen, ihr werdet nichts ins Gericht kommen. Er beschreibt dann, ruft sie zu Buße auf, sie sagen, worin sollen wir denn überhaupt Buße tun? Und Gott erklärt, worin sich Buße zeigt. In Vertrauen zu ihm und in einem veränderten Lebenswandel. Das kommt. Und dann kommt in Kapitel 3 von Vers 13 bis 19 dieser berühmte Abschnitt über den Unterschied. Wo Gott sagt, Vers 18, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und das ist der Abschluss von dem Buch Maleachi. Dann kommt dieses Gericht vom Tag des Herrn, wo beschrieben wird, dass aber dieser Tag des Herrn nicht nur Gericht, sondern auch Rettung ist, beide Seiten. Die Gottlosen werden verbrennen, die Gottesfürchtigen, ihnen wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das ist das Evangelium in Jesus Christus. Wenn dir dieses Licht im Herzen aufgegangen ist, dann darfst du wissen, Maleachi 3, Vers 20 hat sich an dir erfüllt. Gott hat dir die Sonne der Gerechtigkeit geschenkt. Die Sonne der Gerechtigkeit, ich will das nicht nochmal ausführlich sagen, das ist die Sonne, die dich auch gerecht spricht. Jakob war nicht aus sich selbst gerecht, sondern Gott hat ihn gerecht gesprochen. Das passiert in der Begegnung und Glauben in Jesus Christus. Und ganz zum Schluss, das waren jetzt die 6 Abschnitte, kommt sozusagen so ein Schlusswort Gottes, wo er sagt, dass er die Propheten und das Gesetz gebrauchen wird, um das Herz des Volkes zu wenden. Das ist das Buch Maleachi. Entweder freut ihr euch jetzt auf die Predigtreihe oder auch nicht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Freude mit diesem Buch wecken. Es sind herrliche Dinge, die uns erwarten. Ziemlich, ziemlich viele herrliche Dinge. Wir wollen uns diese einzelnen Abschnitte dann nochmal genauer unter die Lupe nehmen und in den Kontext der Schrift stellen. Und ich möchte nochmal abschließen mit dem Anliegen des Buches. Das Buch Maleachi soll Gottes Volk ermutigen. Es erinnert sein Volk an seine Liebe, die uns in Jesus Christus gilt. Es erinnert das Volk an seine Gnade, daran, dass wir sein Eigentum sind, dass er auf uns aufpasst, dass er uns reinigt und läutert. Gleichzeitig soll das Buch die Gottlosen warnen. Gott ist nicht tot und es wird einen Unterschied geben, ob du vor Gott als Gottloser oder als Gerechter dastehst. Es wird einen Unterschied geben und Gott wird jeden einzelnen Menschen richten, der nicht an Jesus Christus glaubt. Das soll Buße und Furcht bewirken. Und gleichzeitig, das war der dritte Punkt, wenn wir in das Buch reinschauen, dann können wir uns immer wieder fragen, wie sieht mein Gottesdienst aus? Wie sieht mein Gottesdienst aus? Wie lebe ich als geliebtes Kind Gottes? Wie lebe ich? Und jetzt noch eine Frage. Wir haben in dem Buch auch ziemlich viele krasse Aussagen Gottes gelesen. Das Gericht ist hart und auch das mit dem Mist und solche Sachen. Ich möchte dich fragen, vielleicht jetzt zum Jahresabschluss, was ist dein Gottesbild? Stimmt es mit dem der Schrift überein? Wie denkst du, wie Gott ist? Und ist dein Gott, an den du glaubst, tatsächlich so, wie er sich vorstellt, zum Beispiel im Buch Maleachi? Wie groß ist dein Gott? Wie furchtbar ist dein Gott? Wir sollten aufpassen, dass wir nur an den wahren Gott glauben und nicht einem Götzen, den wir uns in unseren Gedanken zusammengestellt haben. Gottes Liebe ist größer, als wir ahnen. Und Gottes Zorn ist furchtbarer, als wir denken. Damit möchte ich abschließen und bin gespannt, was Gott durch das Buch tun wird. Wir wollen jetzt beten. Ja, mach mal, beten wir jetzt. Beten ist gut. Ja, wer will, der darf Gott danken für das, was ihm jetzt gerade auf dem Herzen liegt.